HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Er ist gelernter Krankenpfleger, war Leiter einer Krankenpflegeschule und bis 2017 Präsident des Deutschen Pflegerates. Seit einem Jahr ist er der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus. Der richtige Mann für den Posten, könnte man meinen. Immerhin hat er von der Pike auf gelernt, um was es geht in der Pflege. Andererseits ist er seit Jahrzehnten Teil eines Systems, dem der Kollaps droht. Was kann er, was will er ausrichten als Pflegebevollmächtigter und was hat er in seinem ersten Jahr erreicht? Welche Ideen hat er, wenn es zum Beispiel darum geht, tausende dringend benötigte Pflegekräfte zu finden? Fragen an Andreas Westerfellhaus in HR Info, das Interview. Herr Westerfellhaus, zum Aufwärmen würde ich Ihnen gerne ein paar Halbsätze zuwerfen, die Sie bitte beantworten, okay?
Ja, gerne.
Lange bevor Sie Pflegebevollmächtigter wurden, haben Sie ja mal eine Lehre gemacht. Ich bin damals Krankenpfleger geworden, weil...
Ja, da fängt das Nachdenken schon an. Ich lange in einem Bereich gearbeitet habe, der mir als auch Mann einen Zugang den dann geebnet hat über freiwillige Wochenenddienste in einem Krankenhaus und ich dieses Berufsbild für mich entdeckt habe.
Was haben Sie dran gemocht?
Ja, die erstens mal enge Beziehung zu Patientinnen und Patienten und gemerkt, das, was ich da tue, das wirkt sofort, weil ich es sehe. Und die Professionalität der dann späteren Kolleginnen und Kollegen, von denen ich einfach fasziniert war, sie wussten, was sie taten und sie brachten das an die Menschen in der Zusammenarbeit mit Ärzten, mit anderen Pflegefachkräften, mit Angehörigen und den Betroffenen. Und wie gesagt, man merkt sofort, dass die Maßnahme und das Gespräch wirkt.
Okay, der nächste Halbsatz. Ich bin kein Krankenpfleger geblieben, weil...
Ich bin nach wie vor Krankenpfleger. Ich habe die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Krankenpfleger und ich bin auch stolz darauf. Ich habe es auch niemals umbenannt. Die Weiterentwicklung, die stattgefunden hat, war eigentlich dem geschuldet, dass ich gesagt habe, oh, da geht noch mehr in der Pflege. Und die Attraktivität des Berufsfeldes habe ich erst erkannt, als ich angefangen bin, im Beruf zu laufen. Und immer dann, wenn ich gesagt habe, Mensch, da kommt jetzt eine neue Abzweigung, die ist auch hochspannend, in der Intensivpflege zu arbeiten, in der Anästhesie, im Operationsdienst, in der Ausbildung, dann habe ich diese eingeschlagen.
Mhm. Lehrer sind Sie dann auch geworden zum Beispiel. Meine Praxiserfahrungen helfen mir heute, wenn?
Ich denke gerade, versuche auch in der großen Sorge von Pflegenden, von Angehörigen, von Institutionen vermitteln kann, durch meine Beziehung zum Beruf, dass ich weiß, worüber ich rede. Mir wird jedenfalls zurückgespiegelt in allen Bereichen, dass das, was ich sage, auch authentisch klingt und schon alleine in der Sprachführung belegt, dass die Menschen mir glauben, dass ich weiß, wovon ich rede, weil ich versuche, nah an der Basis nach wie vor zu bleiben.
Wenn ich selber mal Pflege brauche, dann wünsche ich mir?
Ja, kompetente Pflegefachkräfte in ausreichender Anzahl, die Zeit für mich haben. Und mich dabei unterstützen, möglichst lange selbstständig zu bleiben und so weit wie ich eben kann, diese Dinge dann auch selbst durchzusetzen, aber gepaart damit auch so lange wie möglich in meinen eigenen vier Wänden zu bleiben.
HR Info, das Interview mit Andreas Westerfellhaus und der ist der Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege. Das klingt groß. Können Sie eigentlich in einem Satz zusammenfassen, was Sie machen?
Nein, das kann man wirklich nicht in einem Satz zusammenfassen, weil das Gesundheitssystem und das Pflegesystem ist so komplex und es wird manchmal natürlich auch dadurch gesteuert, dass viele Institutionen, Berufsverbände, Menschen, Angehörige denn dann zu mir kommen und sagen, wissen Sie, wir müssen Ihnen mal erklären, wo der Hase im Pfeffer liegt und warum Sie uns unterstützen möchten. Und ich versuche, viele Dinge miteinander zusammenzubringen, Ihnen zu vermitteln, dass diese Botschaften angekommen sind in die Politik, es zu übersetzen, Fürsprecher zu sein auf der einen Seite in der Politik, aber auch Seismograf, denn dann bei den Menschen, um zu ertesten, wie kommen letztendlich auch das, was wir in Gesetzgebungsverfahren denn dann eingegeben haben, wie kommt es bei den Menschen an und wo müssen weitere Verbesserungen denn dann auch setzen und erfolgen und wo müssen wir letztendlich auch nachbessern. So wird eigentlich ein runder Kreis daraus.
Das ist fast so eine Scharnierfunktion, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Also Scharnierfunktion meinetwegen gerne, solange mir keiner sagt, es quietscht andauernd, bin ich dabei.
Okay. Vor einem Jahr haben Sie Ihr Amt angetreten, ungefähr. Und damals haben Sie betont, dass sich die Arbeitsbedingungen und die Löhne der Pflegekräfte verbessern müssen. Was glauben Sie eigentlich, was ist wichtiger, wenn es um die Attraktivität der Pflegeberufe geht? Die Bezahlung oder die Arbeitsbedingungen?
Naja, wissen Sie, mein ganz persönliches Gefühl ist nach wie vor, dass beide Dinge wichtig sind. Mir wird zwar immer von der einen oder anderen Seite gesagt, naja, also den Pflegekräften geht es gar nicht um eine gute Bezahlung, aber das kann ich schon mal ausmerzen. Wenn mir jemand sagt, in Ballungszentren wie München, wissen Sie, ich kann mir meine Arbeit als Altenpflegerin in München gar nicht leisten, weil ich kriege keinen Wohnraum, ich kann es nur deswegen tun, weil mein Partner der Hauptverdiener ist, dann sind die Dinge nicht in Ordnung. Und das kann man eigentlich nur durch einen vernünftigen Lohn letztendlich auch sicherstellen, als eine der Möglichkeiten. Und das andere ist natürlich, klar sind die Rahmenbedingungen wichtig, denn die Menschen beklagen, dass sie Pflege im Dauerlauf leisten müssen, mit immer weniger Personal, weil viele krank werden, in die Teilzeit flüchten oder ganz aus dem Beruf und damit durch den Druck auf die verbleibenden Pflegekräfte immer größer wird. Das heißt, die Rahmenbedingungen, dass ich mehr Kolleginnen und Kollegen in verlässlichen Strukturen zur Verfügung habe, sind entscheidend. Ich möchte wissen, wann ich Freizeit habe. Ich möchte wissen, wann habe ich Urlaub. Und ich möchte nicht angerufen werden und diesen permanent unterbrechen. Dann werde ich krank und unzufrieden.
Sie haben die Arbeitsbedingungen angesprochen, also absehbare Arbeitszeiten, eine gute Bezahlung gehört auch dazu. Ich habe mich hier in der Vorbereitung auf unser Gespräch noch mit dem Pflegekritiker Klaus Fussek unterhalten und der sagt, im Laufe der Jahre haben sich bei ihm zehntausende Pflegekräfte gemeldet und über Missstände in den Heimen berichtet und nahezu alle, sagt Fussek, wollten anonym bleiben. Also er verspürte einen Klima der Angst und der Unsicherheit bei den Pflegekräften. Pflegekräfte fälschen Dokumentationen ihrer Arbeit, um zu vertuschen, dass es einfach nicht machbar ist, anstatt laut zu sagen, es geht nicht. Warum ist das so?
Naja, ich weiß und bekomme natürlich auch immer wieder mit, dass es einzelne Fälle dazu gibt. Wie viele Einzelfälle sind, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat natürlich, wenn man etwas anonym tut, sicherlich etwas damit zu tun, welche Auswirkungen hat das auf mich, in meinem persönlichen Arbeitsumfeld, wenn ich das dann jetzt reklamiere. Und das war zu Zeiten, wo das Arbeitsmarktangebot sehr, sehr, sehr eng war, sicherlich auch schlecht, so mit der Sorge verbunden, verliere ich nicht dann meinen Arbeitsplatz. Aber in der jetzigen Zeit, wo Pflegefachkräfte auch dringend von einer Nachbarorganisation dringend gesucht wird, kann das ja kein Argument mehr sein. Und wissen Sie, von meinem, ich würde es mal aus meiner Sicht beurteilen, von meinem Berufsethos her, würde ich es von mir selber verlangen, Missstände nicht hinzunehmen, wenn sie dann für mich sichtbar wären und letztendlich durch Ansprechen der entsprechenden Leitung, des Management, des Trägers dann auf die Tagesordnung zu setzen, um sie abzustellen. Und dafür haben wir die jeweiligen Instrumente. Und wenn das alles nicht hilft, naja, also einfach den Träger wechseln nutzt auch nichts, weil ich muss ja wahrscheinlich damit rechnen, dass es dann da so weitergeht.
Genau.
Dann aber auch als derjenige, der Verantwortung im Beruf für mich als Pflegefachkraft denn dann umsetzen will, diese Dinge dann auch öffentlich zu machen. Wissen Sie, wir haben doch immer jedes Jahr repräsentative Befragungen so zur Bevölkerung, welchen Berufsgruppen vertrauen Sie am meisten? Die Berufsgruppe der Pflegenden steht an zweiter Stelle, nach den Feuerwehrleuten. Das heißt, diese Gesellschaft hat ein hohes, hohes Maß an Vertrauen in die Pflegefachkräfte. Und wenn ich mir das immer wieder sage, dann wird doch auch die Verantwortung nochmal klar, die sich daraus ableitet, auch nicht wegzuschauen, wenn etwas nicht gut läuft. Aber ich muss auf der anderen Stelle auch sagen, dann muss ich auch mal betonen dürfen, wenn etwas sehr gut läuft und stolz sein auf meine Leistung, die ich mit vielen guten, engagierten Trägern, die Best Practice in allen Bereichen liefern, dann auch nach außen zu vertreten.
Grundsätzlich gilt aber auf jeden Fall, die Situation der Pflegekräfte kann sich nur verbessern, wenn es mehr von ihnen gibt. Ende letzten Jahres gab es immer noch 40.000 unbesetzte Stellen, sagt die Bundesagentur für Arbeit. Die fehlen sicherlich noch weiter und es fehlen noch mehr, wenn man alles zusammenzählen würde. Was haben Sie da bewegen können seit Amtsantritt vor gut einem Jahr?
Naja, ehrlicherweise habe ich bewegen können, dass vor allen Dingen eine sehr lebhafte, intensive Diskussion stattfindet über die veränderten Rahmenbedingungen oder die zu verändernden Rahmenbedingungen, damit Pflegefachkräfte wieder mehr Kolleginnen und Kollegen an ihrer Seite haben. Ich mache das an einem Beispiel deutlich. Ich habe ja mal vorgeschlagen, zu sagen, 80% arbeiten bei vollem Lohnausgleich. Die 20% dienen im Rahmen von Vertrauensarbeitszeit der eigenen Gesundheitserhaltung, damit man einfach durch mehr Gesundheit mehr Präsenz beim Pflegebedürftigen oder beim zu Pflegenden im Krankenhaus denn dann erreicht. Ja, manche haben gesagt, jetzt macht er das Problem größer, als es vorher war. Aber ich habe gemerkt durch die Diskussion und durch die Erklärung, dass sich jetzt auch Krankenhäuser auf den Weg machen. Und ich weiß, ich kenne zwei große Krankenhäuser, die jetzt 35-Stunden-Woche eingeführt haben, bei vollem Lohnausgleich, 2 Jahre das erproben wollen. Mein Ziel ist es nicht, dem Nachbarkrankenhaus, wie es jetzt gerade leider Gottes passiert, die Pflegekräfte wegzunehmen, sondern zu sagen, die Berufsaussteiger zurückzuholen in den Beruf, von denen ja 48%, das haben wir ja belegt über die Pflege-Comeback-Studie, sagen, wir würden in den Beruf zurückkommen, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Und hinter 48% verbergen sich 120.000 bis 200.000 ausgebildete Pflegefachkräfte.
Die wir gut gebrauchen könnten.
Genau, und also ist doch die Herausforderung, jetzt endlich an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, nämlich Personalbemessungssysteme zu haben, eine vernünftige Bezahlung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eigene Gesundheitserhaltung. Diese Themen gehen wir übrigens alle im Rahmen der konzertierten Aktion in den 5 Arbeitsgruppen mit 3 Ministerien an. Und klar, Vorschläge zu machen ist das eine. Ich weiß auch die hohe Ungeduld der Träger und der Pflegenden sehr wohl einzuschätzen. Aber politische Entscheidung in Verantwortung dauert leider auch seine Zeit, um genau diese Dinge dann sichtbar zu machen. Aber sehen Sie, wenn ich einen Vorschlag mache und die Ersten so etwas jetzt umsetzen, dann finde ich, ist damit schon eine Menge erreicht und ich glaube, das wird sich auch nicht wieder zurückdrehen lassen.
Hat das alles auch was damit zu tun, dass diese Gesellschaft es ja fast jahrzehntelang versäumt hat, da was zu tun?
Ich glaube, wir sind in Deutschland da auch Verdrängungsweltmeister in dieser Thematik. Vielleicht hat das was mit dem Begriff zu tun. Ich versuche mir ja meine eigenen Erklärungen zu schaffen. Ich glaube, in vielen Köpfen ist Pflegebedürftigkeit ein Zustand, so irgendwo am Ende des Lebens, von dem wir so unsere eigenen Bilder vor Auge haben, den wir aber alle nicht erreichen wollen. Ich glaube, die Begrifflichkeit engt den Winkel viel zu sehr ein. Ich würde das lieber so inhaltlich damit füllen, dass ich sage, wann und wo gibt es eine Abhängigkeit von der Kompetenz von pflegerischen Leistungen? Und dann kommen Sie zu einer anderen Antwort. Dann kann das nämlich bei Neugeborenen schon der Fall sein. Die sagen, sie kommen mit irgendwelchen Erkrankungen oder viel zu früh oder mit irgendwelchen Einschränkungen denn dann auf die Welt. Mit Jugendlichen, mit Menschen mit Behinderung, manchmal auf Dauer eine Einschränkung, die pflegerische Kompetenz erfordert, manchmal nur eine temporäre, natürlich auch am Ende des Lebens. So, und jetzt wird die Situation komplex. Sie beschreibt auf der einen Seite die Kompetenzen, die man in dem Pflegebereich braucht, nämlich in allen Lebenslagen, und auf der anderen Seite müsste ich doch geneigt sein, mich dann auch mit der Thematik der Organisation von Pflege, der Pflege auch im Alter, in den Strukturen dieser Gesellschaft das anders zu diskutieren. Jetzt sind wir aufgerüttelt, weil jetzt eine Diskussion stattfindet durch immer mehr Menschen, die in allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens anzutreffen sind. Irgendwo hat jemand überall einen Angehörigen oder einen Betroffenen oder ist selbst Pflegebedürftiger im eigenen Umfeld und merkt, naja, vor welchen Herausforderungen stehen wir? Mhm. 41%, wenn ich den Zahlen glauben darf, der Anfragen von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen werden zurzeit zur Versorgung im häuslichen Bereich negativ beschieden. Da sagen die Menschen, also niemals habe ich damit gerechnet. Allerdings ist auch über die Hälfte der Menschen nicht darüber informiert, dass die Pflegeversicherung eine Teilleistungsversicherung ist. Belegt übrigens meine Annahme, dass wir uns erst dann damit beschäftigen, wenn es uns persönlich trifft.
Wie ist das denn bei Ihnen, Herr Westerfellhaus? Sie sind ja verheiratet, haben 3 inzwischen erwachsene Kinder. Wie ist das bei Ihnen in der Familie oder bei Ihnen zu Hause mit diesem Thema Altwerden, Pflege, Sterben? Ist das was, was man tatsächlich in der Familie dann schon mal bespricht?
Naja, also das bringt schon mein Amt mit sich, übrigens auch die vielen, vielen Jahre. Meine Kinder sind ja damit groß geworden. Einer meiner Töchter ist auch Krankenschwester und meine Kinder haben von Geburt an ja mitbekommen, was ich so als Präsident des Deutschen Pflegerates versuche, denn dann zu verändern und in meiner jetzigen Funktion denn dann letztendlich auch.
Und das ist immer was anderes, als ob man professionell drüber redet oder ob man wirklich ums Persönliche.
Naja, die Einbindung ist schon eigentlich ideal, ja. Weil ich kann nur für meine Kinder und meine Familie dazu sprechen. Also das Interesse an der Auseinandersetzung meiner Themen findet tagtäglich statt. Auch abends nochmal das Telefon, wie war das denn zu dem und dem Thema? Oder wenn man dann über Rundfunk oder Fernsehen hört, wie ist denn da letztendlich die Haltung und warum kommt man an der einen Stelle schneller weiter oder nicht? Also das spielt schon sehr lebhaft. Das Einzige, wo ich lang noch keinen Erfolg hatte, das ist natürlich die Frage, ich habe 19-jährige Zwillinge. Naja, wie machen wir es denn eigentlich mit der Vorsorge für eine Finanzierung im Alter? Dann kommt das, was ja vielen Bürgerinnen und Bürgern wahrscheinlich auch entgegenweht, dass mir meine Kinder sagen, ach Papa, wir sind 19. Das ist noch so lange hin. Und weißt du, das ist ja eigentlich etwas, was ich gar nicht will. Und warum soll ich da jetzt was für sparen, was noch so lange dauert? Wobei es natürlich jetzt der richtige Zeitpunkt wäre.
Also diese Probleme auch ganz praktisch im Hause Westerfellhaus. H-Info, das Interview mit Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Herr Westerfellhaus, zu unseren Gesprächen gehört immer auch unsere Interviewbox. Das ist eine kleine weiße Kiste, in die wir immer etwas reintun für unsere Gesprächspartner. Sie sitzen jetzt ja gerade im Studio in München und ich hier in Frankfurt. Also habe ich was rein, was durch die Leitung passt, die uns verbindet? Hören Sie doch mal zu, ich mache auf.
Meine Mutter war immer für mich da. Sie hat für mich gesorgt. Und eigentlich möchte man das gerne zurückgeben. Ja, es hat sich jetzt umgedreht. Und es fühlt sich für mich irgendwie so an, wie ich gebe sie weg, weil ich es mir leicht machen will. Das, was sie braucht an Fürsorge, an Aufmerksamkeit den ganzen Tag über, das können wir so nicht mehr leisten. Wenn sie den ganzen Tag hier ist und ich bin mit ihr zusammen, sie fordert mich eigentlich den ganzen Tag, dass ich mich mit ihr beschäftige. Wo ich auch mich wirklich schwer tue, ist das Thema Körperpflege. Es ist kein einfacher Weg.
Kein einfacher Weg, sagt Tatjana Goronzi. Ihre Mutter ist 90 Jahre alt und die leidet zunehmend an Demenz. Das Stichwort ist pflegende Angehörige. Können Sie nachvollziehen, was Frau Goronzi da bewegt?
Absolut. Ich habe eine Mutter, die nicht so intensiv pflegebedürftig ist, aber wo man in einem Alter mit 93 Jahren eben auch merkt, vor welchen Herausforderungen man steht und wie sehr man auch mit diesen Anforderungen denn dann auch überrascht wird. Wir glauben ja alle auch miteinander und ich nehme mich gar nicht davon aus, dass meine Eltern niemals alt werden und auch niemals pflegebedürftig. Und dann passieren diese Dinge aber häufig einfach über Nacht. Da tritt eine Operation auf, wo sie dann sonntags da im Krankenhaus damit konfrontiert werden, wo jemand dann sagt, der Oberarzt sagt, gut, dass Sie gerade da sind, nehmen Sie Ihre Mutter mal mit, wir können nichts mehr für Sie tun. Und ich sage, wie soll das denn gehen? Wir sind zu Hause gar nicht darauf vorbereitet. Und wie funktioniert das und wie geht das jetzt? Also eine Überforderung pflegender Angehörige, die sich ja ganz bewusst entscheiden, jetzt für ihren, so wie wir es jetzt auch gerade gehört haben, lieben Angehörigen dann letztendlich zu sorgen. Gar nicht in dem Bewusstsein, was da auf sie zukommt.
Genau.
Gar nicht in dem Bewusstsein, wie lange dauert das jetzt eigentlich? Was macht das mit mir? Welche Auswirkungen hat das auf mein eigenes Familienleben, auf mein soziales Umfeld, von dem ich mich eine Zeit lang oder vielleicht für lange Zeit dann so temporär rausziehe, immer mehr? Wie wirkt sich das auf meine Einkommenssituation aus, auf meine soziale Absicherung? Und wissen Sie, wenn über 2/3 der Menschen denn dann im häuslichen Bereich zu Hause über Angehörige denn dann versorgt werden, dann wissen wir, welche Leistung sie erbringen. Und wir haben ja zusätzlich gesagt, dass wir als Bundesregierung gerade diese Arbeit auch weiterhin unterstützen wollen, durch unterschiedlichste Maßnahmen, aber auch durch eine Maßnahme, dass Angehörige das Anrecht haben auf eigene Präventionsmaßnahmen, auf eigene Rehabilitationsmaßnahmen, auch unter Mitnahme ihrer Pflegebedürftigen, wenn es denn ihrer Vorstellungen denn dann letztendlich entspricht. Da kommen wir aber an den nächsten Punkt. Wissen Sie, Angehörige machen das nun, können das auch nur machen, wenn es genügend Kurzzeitpflegeplätze gibt. Wenn diese Kurzzeitpflegeplätze mit gut qualifizierten, motivierten Pflegefachkräften denn dann auch besetzt sind, die es mir ermöglichen, voller Vertrauen meine Mutter, meinen Vater für eine Zeit lang denn in eine solche Obhut zu geben. So, wenn dort keine Fachkräfte sind oder ich keinen Kurzzeitpflegeplatz bekommen kann, naja, dann müssen wir uns nicht wundern, dass diese Überlastungsquote auch der pflegenden Angehörigen permanent steigt und letztendlich auch das, was wir über verschiedene Reports auch von Kostenträgerseite denn dann kennen, Menschen sich zu überlegen, aus diesem System auszusteigen und sie anderen zu übertragen, auch auf Dauer. Und da haben wir keine Antworten drauf, wenn wir doch schon heute wissen, dass wir nicht genügend stationäre Altenpflegeeinrichtungen haben, in denen genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn dann letztendlich arbeiten, dass wir viel zu wenig solitäre Kurzzeitpflegeplätze haben und so weiter und so fort.
Was mir immer klarer wird im Laufe dieses Gesprächs ist, werden der Tatsache ins Auge sehen, dass wir als Gesellschaft sehr viel mehr investieren werden müssen in das System Pflege und für die Menschen, die Pflege leisten. Herr Westerfellhaus, wir haben jetzt das Thema Pflege aus der Perspektive der pflegenden Angehörigen angeschaut und aus der Perspektive der Pflegenden fehlt uns noch die Perspektive der Pflegebedürftigen. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal unangemeldet in einem Pflegeheim?
Naja, das mit dem unangemeldet ist in meiner jetzigen Funktion schon ein bisschen schwierig. Irgendwo wird man dann ja auch sofort identifiziert und der Zeitplan ist schon schwierig. Ja, wissen Sie, ich glaube, es ist so 3-4 Jahre her, als ich dann eine Tante von mir denn dann spontan besucht habe in einer stationären Altenpflegeeinrichtung, um zu gucken, wie es ihr denn so geht. Meine eigene Mutter hatte mich mal darauf hingewiesen, mir doch einen eigenen Eindruck zu machen.
Ja, denn nur so kann man ja auch als Politiker oder als Bevollmächtigter mal den realen Blick bekommen. Ne? Wenn man angemeldet ist, ist ja klar, dass alles gut aussieht. Ne?
Naja, wissen Sie, ich glaube, da ist meine Aufnahme und ich komme gerade heute aus zwei stationären Altenpflegeeinrichtungen schon etwas anders. Also mir gegenüber räumt man deswegen nichts weg. Ich bin keine Aufsichtsbehörde, da ist man auch ganz unverblümt und sagt, was läuft und was nicht läuft. Aha. Und hier wird auch nichts versteckt und nichts unter den Teppich gekehrt, so nach dem Motto, der ist Pflegebevollmächtiger, das muss er jetzt schon aushalten. Und er soll halt zusehen, dass es besser wird, weil wir wollen ihm mal zeigen, was es nicht gut ist.
Stichwort nochmal Grund- und Menschenrechte. Es ist tatsächlich so, dass diese Menschen, die Betroffenen selber in den Heimen, sind die stark genug vertreten in unserer Gesellschaft? Es gibt ja ein neues Buch von Klaus Fussek und Gottlob Schober, das haben sie genannt, Es ist genug. Und darauf fordern sie Grundrecht auf ausreichend Essen und Trinken, Grundrecht auf Bewegung und frische Luft, Grundrecht auf Toilettengänge. Ist es tatsächlich so weit, dass wir das für unsere Omas, für unsere Väter und Mütter einfordern müssen?
Wissen Sie, das, was Sie jetzt gesagt haben, das ist für mich die absolute Selbstverständlichkeit.
Schon, ne?
Und das ist ja in der Kette meistens derjenige, der Schwächste.
Genau.
Kann er noch reden? Mhm. Kann er das auch wahrnehmen? Kann er das mit einer demenziellen Erkrankung auch durchsetzen? Ja, aber da sind die Stellvertreter da. Das sind Angehörige auf der einen Seite und das sind die vielen Beiräte, die das ehrenamtlich machen. Ich glaube, wir brauchen auch da eine Stärkung des Ehrenamtes, damit wir das, was diese Menschen für andere Menschen leisten, auch würdigen. Und wir müssen formulieren, hey, wir brauchen euch als Fürsprecher immer nach dem Maßstab, denkt mal daran, wie dankbar ihr wärt, wenn ihr auch mal einen solchen Fürsprecher an eurer Seite hättet.
Herr Westerfellhaus, über den Pflegenotstand reden wir in Deutschland jetzt schon seit vielen Jahren, manche sagen seit Jahrzehnten. Verbessert hat sich nicht so viel. Glauben Sie, dass wir, die Gesellschaft, die Politik jetzt tatsächlich sowas wie eine Wende hinkriegen? Sind Sie optimistisch?
Also wenn ich kein Optimist wäre, dann hätte ich die Berufung von Jens Spahn nicht angenommen. Und ich erfahre jetzt Diskussionen, ehrlicherweise, die ich auch in meinen vorherigen Funktionen vor 10 Jahren in einer Tiefe nie für möglich gehalten hätte. Jetzt können wir alle sagen, das ist viel zu spät, warum ist es nicht vor 10 Jahren passiert, aber wir sind jetzt in der Situation, jetzt etwas tun zu müssen. Und ich glaube, wir haben zumindest in der Bundesregierung und mit dem Bundesgesundheitsminister gemeinsam so viele Gesetzesvorhaben schon auf den Weg gebracht, die aber der Anfang sind. Wir haben diese 5 Arbeitsgruppen im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege mit 12 Monaten Vorbereitungszeit, jetzt im Juni werden wir die Ergebnisse denn dann vorstellen, die ganz konkret in Einzelmaßnahmen denn dann münden werden. Jetzt kann man bemängeln, dass noch kein Ergebnis da ist, aber das ist das, was ich eben gemeint habe. Wir müssen an diesen Stellen auch viele mitnehmen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Verbände, Institutionen, die Gesellschaft. Wir müssen die Finanzierungsfrage regeln, denn das muss irgendwo herkommen. Wir bezahlen als Bürgerinnen und Bürger es letztendlich immer auch alle selber. Und eins muss klar sein, auch wird es ein Thema bleiben, was uns die nächsten weiteren Legislaturperioden durchgängig beschäftigen wird, weil die Herausforderung wird eher größer als denn dann kleiner. Und auf die Frage, gibt es eigentlich einen roten Faden? Ja, es gibt ihn. Aber den erkennt man tatsächlich erst, wenn er weiter und stärker gewebt worden ist.
Vielen Dank, Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Das war hr-info, das Interview. Ich bin Stefan Büchler. Den Podcast dieser Sendung und unser großes Dossier zum Thema Pflege finden Sie online. hr-info-radio.de